Willkommen zu unserem Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger, ich bin Scrum Master und mir gegenüber sitzt
Florian Zapp, ich bin systemischer Organisationsentwickler und heute ist uns zugeschaltet
Christian Steiger, freue ich mich sehr, heute zugeschaltet zu sein. Ich bin von der Haufe Group, dort Geschäftsführer. Vielleicht ein paar Sätze zur Haufe Group, was die so macht. Wir haben ein relativ breites Portfolio, das erstreckt sich vom Talentmanagement-Lösung für größere Corporations über Content-Software und Lösungen entsprechenden Arbeitshilfen und dergleichen. Also man wird kaum eine HR-Abteilung finden, die nicht im DAX-Unternehmen Produkt von uns quasi einsetzt. Dann haben wir einen sehr großen Bereich mit der Haufe Akademie im Bereich Seminare, Training, jetzt natürlich gegeben der Zeit auch sehr stark im Bereich des Online-Trainings. Und ich vertrete den Bereich SBE, heißt der bei uns intern, das steht für Small Business and Entrepreneurs. Und da machen wir digitale Lösungen im Bereich der, sagen wir mal, Unternehmenslösungen im Bereich der Finanzbuchhaltung. Vielleicht kommen wir später drauf, da geht es deutlich über die Buchhaltung hinaus. Sind damit auch Marktführer in Deutschland, was Kleinstunternehmen angeht. Also ein Kleinstunternehmen nach der neuen EU, nennen wir es mal Norm 2018, sind so 0 bis 9 Mitarbeiter und Kleinunternehmen dann so von 10 bis 49, sodass man ein bisschen Bild hat, was wir als Gruppe machen.
Mhm. Genau. Und die Software, kann man ja auch noch dazu sagen, läuft komplett in der Cloud.
Ganz richtig, das vertrete ich auch ganz besonders stark jetzt in meiner Person, da von der Scratch quasi mit dabei, mit dem Produkt LexOffice, das mittlerweile auch schon ein richtig gewachsenes Suite ist, kann man sagen, also von der Rechnungsstellung über automatisierte Buchhaltung, ne, das ist unter dem Brand Lexware, sagen wir einfach machen und einfach machen bei Lexware heißt im Kontext LexOffice, es ist schon erledigt, weil automatisiert. Und so der jüngste Zusprung in dem ganzen Spiel ist das Thema Lohn. Auch das wird jetzt von uns komplett online gelöst, sodass mit einer leichten, einfachen Subscription immer das passende Produkt wie eine Lösung bereitstellen für die kleinsten und kleinen Unternehmen und denen eigentlich damit die Zeit schenken, die sie brauchen für das, was sie wirklich lieben, nämlich das, was sie machen und das alles Administrative von ihnen weghalten, um dann entsprechend ihnen die Möglichkeit zu geben, auf Basis von Zahlen eigentlich bessere Entscheidungen zu treffen. Das ist so ein bisschen dann auch das Mission-Bild. Vielleicht kommen wir später dann noch tiefer rein. Mhm.
Vielleicht nochmal ganz kurz zur Haufe Lexware. Das Besondere an dem Unternehmen ist, dass es auch noch ein Familienunternehmen ist, ne?
Ja, das ist auch unsere, sagen wir mal, Gesamtmission ist, dass wir die für die nächsten Generationen erhalten wollen. Das heißt, es soll auch ein Familienunternehmen bleiben. Das heißt auch, da gehen ja ein paar, das klingt jetzt so ein bisschen banal, aber da gehen schon ein paar, sagen wir, Constraints mit. Zum einen heißt es, wir bedienen uns derzeit nicht am Kapitalmarkt. Das heißt am Umkehrschluss, wir sind auch, ich sag's mal ein bisschen negativer fast schon, aber meint's natürlich positiv, verdammt zu Innovation. Das heißt, wir müssen selber aus eigener Kraft Innovationen schaffen, weil wir natürlich nicht jetzt warten können, bis irgendein Startup super erfolgreich ist und dann eine Series ABCD-Runde mit irgendwelchen Hunderten von Millionen uns da einkaufen, sondern wir müssen das selber schaffen und ein Sustainable Business aufbauen. Das heißt, bei uns wirklich ein Geschäft, das nachhaltig Umsätze und Revenue erzeugt. Also wir sind null interessiert an Exits und so machen wir auch Beteiligung. Es ist immer von der strategischen Sichtweise zu betrachten. Wurden da auch mal die Kannibalen von Freiburg genannt, weil wir es immer versuchen, uns wieder selbst auseinanderzunehmen. Ja, das ist schon so. Und auch in dem Bereich, wo ich gerade sagte mit LexOffice, da greifen wir eigentlich die eigenen Lösungen an, die wir mit On-Premise sehr erfolgreich, damals Mitte der 90er, in dem ganzen Buchhaltungssegment lanciert haben und ja, über 400.000 Kunden eigentlich bedienen. Und jetzt mit der LexOffice-Lösung, die das nochmal nicht einfach das ist, was wir hatten, online macht, sondern gemäß von neuen Geschäftsmodellen sich jetzt bewegt und das Thema online und mobil und so weiter halt komplett neu denkt. Und da jetzt auch schon längst die Schallmauer von 100.000 Unternehmen durchbrochen haben und natürlich da ganz andere Themen jetzt auch angehen können.
Ja, super. Vielleicht wollen wir auch noch erklären, warum wir den Christian eingeladen haben. Florian, willst du das machen?
Ja, sehr gerne. Wenn diese Folge hier erscheint, hat schon begonnen unsere Serie über Agile Leadership. Und auch da ist es uns wieder ein großes Anliegen, fundierten Hintergrund zu liefern und dann Stimmen von Expertinnen und Experten aus der Praxis. Und da hast du, Martin, uns diesen Kontakt vermittelt. Wieder auch jetzt mit zwei besonderen Perspektiven. Einmal natürlich das Thema Agile Leadership als Experte, der Christian, und dann aber auch noch als Interner. Wir haben ja immer hier so ein Berater und Beraterinnenüberhang, das ist auch logisch, sind wir ja selber auch, aber freuen uns auch immer ganz besonders, so die interne Seite abzubilden. Und das, glaube ich, können wir hervorragend. Und dann ist es, glaube ich, sogar, werden wir gleich noch erfahren, noch eine dritte Perspektive, nicht nur selber dann agil führen zu müssen, sondern dann auch noch als Geschäftsführer. Da bin ich nachher auch nochmal gespannt, ob das nochmal auch noch eine zusätzliche Ebene ist, wo man merkt, wenn wir agil führen, ist auch das Geschäftsführerleben ein anderes. Schauen wir mal.
Christian, wenn du an das Thema Agile Leadership denkst, was kommt denn da so hoch bei dir? Wie machst du das?
Ja, erstmal denke ich dann fast so ein bisschen zurück, als so die Stunde Null war, wenn man so sagen möchte. Ne? Das war Mitte 2010. Ich kam selber aus einem Startup zurück zur Haufe-Gruppe. Hatte ein Startup im Bereich Livestreaming. Ist jetzt heute nicht so das Thema, Video-Livestreaming damals. Und hatte immer wieder Kontakte mit dem CEO. Und der kam in Gesprächen drauf und hat gesagt, Mensch, wir müssen irgendwie was komplett Neues starten, weil die Themen, wie wir es jetzt gerade probieren, funktioniert in den Systemen, wie wir sie haben, nicht. Die Systeme an sich sind erfolgreich, machen ein wunderbares Geschäft, aber die neuen Themen wollen uns vielleicht noch nicht so gut gelingen. Und da kann ich schon sagen, damals, vielleicht auch, weil man sich gekannt hat mit allen Vor- und Nachteilen, das liegt jetzt ja nicht an mir, um Gottes Willen, sondern einfach, weil man wusste, auf wen man sich einlässt, hat man mir schon eine Art Carte Blanche gegeben. Das heißt zu sagen, okay, wir machen ein Experiment. Da ging es schon los. Das hat man damals vielleicht gar nicht explizit so genannt. Heute ist ja alles ein Experiment. Aber im Grunde genommen war es das zu sagen, wenn es so nicht passiert, dann aus den internen Strukturen heraus, dann müssen wir was Neues eigentlich ausprobieren. Dann stand ich so da und habe überlegt, ja gut, was machst du denn jetzt erstmal? Das natürlich so natürlich mit aller Kraft und gedacht, ja, das geht's halt mal so ein bisschen los. Da musste man erstmal gucken, was heißt denn das überhaupt, was Neues bauen. Ne? Das klingt ja immer so super cool und man kannte ja die ganzen Labs, Garagen und wie das alles heißt. Das wollte ich nicht, sondern wir wollten schon was wirklich an den Markt bringen, fertig und nicht nur so eine Art Think Tank sein und Club, der dann irgendwie Tischkicker spielt, sondern wirklich was an den Markt bringen. Und das ist der einzigste Baustein, der für uns auch Erfolg bedeutet. Und dann kam ich mit zwei Dingen in Berührung. Das eine war damals, was heute schon ein bisschen in den, ich sag's mal offen, oft leider in den Bullshit-Bingo-Bereich genommen wird, ist das ganze Thema Design Thinking. Da haben wir extrem gelernt, vor überhaupt agil zu denken. Es geht halt wirklich, es klingt banal, ich weiß, es geht um die Bedürfnisse von Kunden. Aber wie kriegt man die denn raus? Haben uns dann da eine eigene Strategie entwickelt, die wir bis heute betreiben. Die nennt sich Scout Proof Deliver. Und Scout, da geht es wirklich ums Need Finding, also ganz viel sprechen mit Menschen, um rauszubekommen, was ist denn deren Bedürfnis. In dem Fall war es halt die Zielgruppe bei uns, nämlich die der SBEs, also die Small Business and Entrepreneurs. Zwei Wahnsinns-Learnings waren da. Es ist ein Riesenunterschied zwischen Problem und Need. Also wenn man mit Leuten spricht, erzählen die am meisten, was sie gerade stört und so weiter. Da kann man, wenn man clever ist, schnell beobachten, irgendwie lösen sie es ja heute schon. Den Need muss man selber sozusagen zu Hause im Team deiner Arbeit, was heißt denn das da hinten dran? Es war für uns eigentlich ein großer Lernblock. Kurzum, wir haben da rausgefunden, das Hauptneed, und den verfolgen wir heute noch, ist eigentlich dieser Unternehmen, wo stehe ich heute und vor allem in der Zukunft. Und mit diesem Wissen ging es dann eigentlich erst in die Proof-Phase. In dieser Proof-Phase kamen dann so Themen hoch, die heute auch schon fast im Bullshit-Bingo-Bereich gespielt werden, ist das ganze Thema Business Model Canvas, was ja nur eine andere Form von Business Modeling ist. Und da war auch schon damals ein Learning, es wird wahrscheinlich nicht so elementar nur ums Produkt gehen, die Innovation wird viel stärker aus dem Bereich des Business Models kommen, also auf den gesamten Bausteinen. Da will ich jetzt nicht zu arg ausholen, aber da sind wir erstmal durch diese Phase gelaufen und dann kam das Thema Deliver, und bei Deliver ist so eine Final Go und No-Go Decision nach dieser Proof-Phase, wollen wir jetzt wirklich in diesen Markt mit diesen Lösungsaspekten, die wir da entwickelt haben oder nicht, extrem mit Kunden gesprochen, damals bis zum Schluss bis zu 800 Unternehmen, die da beteiligt waren, da wurde es schon maschineller, aber am Anfang war es wirklich dieses Gespräch. Und ich sage auch bewusst nicht Interview, vielleicht auch noch ein Aspekt, der nicht unwichtig ist. Oftmals höre ich das, dann machen wir Interviews gemacht. Wir Menschen sind nicht sehr gut da drin, weil dann packen wir die anderen Menschen schon gleich in so ein Raster rein. Ein Beispiel, wenn man üben kann, ist, wenn man Leuten ein Bild zeigt, und stellen wir uns mal vor, wir sehen einen Apfelbaum auf so einem Bild, ne, und darunter liegt ein Mann und der hat die Augen zu. Und man fragt dann, was sieht man dort? Dann antworten viele, einen schlafenden Mann. Man kann aber keinen schlafenden Mann sehen. Wenn man zum Beispiel eine Empathy Map, da wird man genau sagen, da liegt jemand, der hat die Augen zu, aber kann nicht, der Rest ist Interpretation. Das heißt, wir Menschen interpretieren halt immer so schnell. Auch vielleicht noch am Rande ein sehr, sehr gutes Learning. Das kann nicht jeder, man braucht auch eine Empathie, aber das ist was, man echt trainieren kann man es schon, ne? Dass man da richtig gut wird. Zurück zur Proof-Phase, wenn die durch ist, dann geht es Deliver los. Und in die Deliver ging es dann natürlich, okay, wie machen wir das Ganze? Ne? Wir waren alles schon so ein bisschen die Software-Helden, waren damals noch gar nicht so viele, ich glaube um die 4, 5 Leute, inklusive mir. Gut, einer, das war dann auch so ein bisschen mehr, ja, offen gesprochen Zufall, gesagt, gut, ich habe mich mal mit diesem Scrum da ein bisschen beschäftigt. Klassischerweise, wie es damals war, kam es eigentlich aus der Entwicklung raus. Ja, gut, dann machen wir das halt mal. Dann haben uns alle erst auch innerhalb des Teams für geisteskrank erklärt, im Sinne von, da kann doch nicht jetzt plötzlich, wo man muss ja erst ein Konzept schreiben und dann, na gut, Systementwurf ist echt Theorie, das gab es auch schon damals nicht, aber auf jeden Fall muss ein Lastenheft da sein und dann wird es von der Entwicklung angeguckt und dann macht man das und so.
Schön ordentlich. Schön ordentlich von oben nach unten.
Ja, absolut, genau. Da waren wir natürlich auch, da war das erstmal so, das geht nicht. Wir können nicht in so einen Sprint da mit 4 Wochen, das ist einfach gar nicht denkbar. Das war es Nummer 1. Nummer 2 war, dann haben wir, glaube ich, die erste, ist sozusagen Iteration gestartet und sind natürlich gleich nach der ersten, weil man weiß es ja immer besser, haben wir natürlich dran rumgepopelt und gesagt, ja, aber so ist es natürlich noch nicht richtig, wie das da gesagt ist, das muss man natürlich anders machen, weil wir sind ja so anders. Ja, dann sind wir zusammen mal 2, 3 Sprints so gelaufen, sie gemerkt haben, nee, das ist vielleicht nicht so ganz der richtige Weg und sind dann echt tatsächlich klassisch echt, okay, jetzt aber streng nach Schulbuch. Was ich auch heute noch jedem empfehlen würde, der völlig neu startet. Also dann lieber, wie es Leute vorgedacht hatten, als denken, die eigene Organisation ist doch so special, muss es ganz anders machen. Das hat sich dann natürlich dann entsprechend, haben wir es dann eben auch damit auch irgendwo professionalisiert und alle hatten aber voll Bock drauf und haben halt mit dem Thema mitgelernt. Das war auch ein Riesenvorteil von der Ist-Organisation erstmal getrennt. Wir sind wirklich in andere Räume rein. Wir hatten einen anderen Namen. Das war damals, das kam so aus der Blue Ocean. Vielleicht kennt der ein oder andere das Buch aus dieser Theorie kommend, ne, der Red Ocean, der quasi das Ist-Geschäft beschreibt, wo es um, da geht es um Wettbewerb, da geht es darum, ne, der ist rot, weil blutig, ne, da die ganzen Namen, Chief Officer und was weiß ich, das ist ja mal sehr militärisch, unsere Sprache, bis heute in den ganzen Bereichen. Und es ist meistens ein Kampf im Wettbewerb, deswegen recht blutig. Und Blue Ocean sagt halt, wie kann ich dem Wettbewerb ausweichen? Das klingt jetzt nicht auch sehr blumig, weil ein Wettbewerb ausweichen heißt, man muss ihn kennen. Und das war ganz wichtig für uns, diese Haube von Blue Ocean zu haben, weil es hat den Leuten auch eine eigene Kraft und Identität gegeben. Aber ich will es nicht verhehlen, es führt auch zu Spaltung. Ne? Man hat ganz schnell auch das Thema drin, das sind jetzt die Hippen, die Coolen, die irgendwie was machen. Und wir müssen hier dann ins Kohlekraftwerk und müssen gucken, dass die Kohle da ist, weil die geben es ja aus. Das ist natürlich nicht so, es ist nicht total abhängig voneinander. Ne? Du wirst kein Blue Ocean schaffen, ohne einen Red Ocean zu haben. Oder heute sind wir mehr in diesen Horizon-Theorien, diese H1, H2, H3 oder Geoffrey Mu, der dann Zonen denkt unterwegs. Aber auch dort ist dasselbe Prinzip, man ist eigentlich abhängig voneinander. Da sind natürlich auch ein paar Learnings drin, wie man heute vielleicht das nochmal besser kommunikativ macht, dass man sich da nicht in besser, schlechter fühlt, sondern vielleicht eher sowas spricht wie die einen, die ermöglichen Zukunft aus dem Bestandsgeschäft heraus. Die anderen machen Zukunft, das wäre so in der heutigen Sprache H2 oder damals Blue Ocean. Und die anderen, die gestalten Zukunft, das ist vielleicht H3, also wo es eher explorativ wird. Ne?
Ich habe, um da nochmal mitzukommen, eine Frage. Also ihr habt jetzt, als in diesem Moment, wo ihr dann euch entschieden habt, Scrum einzuführen und Blue Ocean und so, da hattet ihr noch keine Idee, was ihr für ein Produkt anbieten wollt?
Nee, wir sind einfach gesagt, wir brauchen, also wir wussten den Need, wo stehe ich jetzt in der Zukunft? Wir wussten, wir werden dafür halt Daten brauchen, kann man auch sagen, No-Brainer. Es wird sich irgendwie um den Bereich Rechnungen, weil es der einfachste Entry-Point ist, das sieht man auch, dass sie noch, wenn die Startups unterwegs, und wir wussten, es wird irgendwas mit Multisided sein. Und Multisided-Modelle deswegen, weil kennt man von Google und so weiter, die bringen den Suchenden und den Werbetreibenden zusammen und wir gewusst, wir müssen irgendwie die härteste Linie ist dort ganz klar Steuerberater zu dem Zeitpunkt und der Mandant, das war ganz früh mit drin und Banking. Das waren diese drei Elemente. Danke für diese Frage nochmal. Das vergisst man selber in der Rückschau eigentlich, was war denn das? Aber es war kein Produkt in dem Sinne, was da war. Es war wirklich diese diese Bausteine angegangen und überlegt, wie können wir da jetzt überhaupt mal weiterkommen. Also am Anfang war das Spiel auch noch Konzeptgeschichten und berufstechnische Berufsmachbarkeiten und natürlich in so Greybox-Prototypes mit Kunden gesprochen, wer das überhaupt ist, wie du es dir vorstellst, Analogien gesucht, also auf deine Frage und gesagt, was sieht denn ähnlich aus? Da haben wir gesagt, na, ein E-Mail-Postfach, ne, damals Gmail, Hotmail, was es so alles gibt, ist eigentlich was, wo auch mit viel Daten und Elementen zu tun hat. Vielleicht kann man in diese Richtung denken, wie dann auch so Rechnungsgeschichten aussehen. Oder damals war Picasa noch, wer das noch kennt, heute Google Foto. Wie tue ich denn Belege sortieren? Ne? Ein Beleg hat ja auch mehrseitig wie ein Album. Wir haben immer so Analogien gesucht, die Leute schon kennen, weil wir gesagt haben, wir wollen ja nichts Neues erfinden, weil das machen die großen Jungs und so groß sind wir nicht, sondern wir müssen uns bis an den adaptierten Geschichten eher annähern. Und das war so der Weg in der Zeit.
Ah, okay. Okay, das ist natürlich, klingt erstmal nach ganz viel Freiheit, da kann aber auch mitschwingen eine ganz große Unsicherheit, so was machen wir denn jetzt, was nehmen wir denn daraus, war das so und wie habt ihr da einen Weg durchgefunden, um jetzt so ein Produkt zu haben, wo ihr sagt, wow, das ist es und das sehr erfolgreicher Markt ist jetzt mal.
Jetzt, damals war das ja nicht so genau, wie du sagst, das ist auch das, was man oft vergisst, die Leute, auch ich wahrscheinlich, sagen, ich brauche mal mehr Freiheit und brauche mal nicht mal das Geld, dann könnte ich, ne, das typische Stammtischniveau, beim Bier kann ich laut quatschen und sagen, ich würde ja, wenn der Chef nicht wäre, es ist ja, wie du richtig sagst, es ist eine Monsterlast dann auch erstmal, ne, weil du hast diese ganze Freiheit und auch ein Budget und alles drum und dran, aber du weißt doch gar nicht genau, wohin. Das drückt schon auch, weil du auch weißt, gleichzeitig hast du auch das Ding ist, ne, das muss irgendwie successful werden, also muss erfolgreich werden, weil da hängt schon echt was dran. Ne? Also das ist schon ein ordentlicher Druck, den hatten wir auch. Ich glaube, wir hatten damals ein bisschen spielerischer genommen, weil einfach so ein Enthusiasmus da war, das zu tun und vielleicht nicht in all der Bewusstsein, das kam erst später mal nochmal stärker, als es natürlich wie so immer, das ist, ob das ein internes, in Anführungszeichen, ich mag das Wort jetzt nicht so als Startup, also was Neues schaffst, oder ganz extern, du kommst dieselben Drucksituationen rein, weil es geht nicht so schnell, wie man sich das gerne ausmalt oder wie das dein Business Case halt vorgesehen hat. Es ist dann am Ende des Tages schon auch ein echtes Dranbleiben und zum Thema Agil, wo wir hier heute ja zusammengekommen sind, ist auch immer so ein Wort. Wenn ich nur ein Wort hätte, würde ich immer das Wort Disziplin nennen zu Agil. Es gehört ja eine ungeheure Disziplin, immer wieder in die Iteration, in der konsequent kleinschneiden. Das ist ja auch heute klar, heute ist das für uns ganz normal. Damals nicht, das ist genau das Thema, ich muss doch erst das Konzept machen, ich muss es doch erst zu Ende denken. Oder dieser Eigenanspruch von Exzellenz hört mir auch auf, wir müssen es exzellent machen. Ja, was ist denn exzellent? Ist ja nicht das, was wir uns überlegen, sondern das, was der Kunde wirklich braucht. Das ist ein Riesenunterschied. Und das war natürlich damals echte Learnings, kann man nicht anders sagen. Und auch natürlich auch hier und da Rückschläge. Und ich kann einen ganz harten Rückschlag, der hat mich auch erstmal, der saß echt, wir hatten damals in der Gruppe den NPS eingeführt, den Net Promoter Score, den wir einander auch kennen, also würden Sie Produkt X oder Leistung XY einem Freund weiterempfehlen, auf der Skala von 0 bis 10, 0 bis 6 sind die Detraktoren, die 7, 8 die Indifferenten und 9 bis 10 die Promotoren. Man könnte ihn eigentlich auch den Promotoren-Index nennen, weil darum geht's. Man hat dann Promotoren, die zieht man dann, davon zieht man die Detraktoren ab und dann hat man Indexwert. Da ist eigentlich immer die Bewegung, wie so oft interessant, nicht der einzelne Wert. Ja, da habe ich gedacht damals, ja, mein Gott, hey, wir haben mit so vielen Kunden gesprochen, ganz ehrlich, da hilft mir jetzt auch nicht weiter, weil ist ja am Start. Das war dann so, als wir dann wirklich an den Markt-Entry gemacht haben, das war 2012. Und da haben wir jetzt erstmal ein NPS genommen. Da war ich eigentlich sehr entspannt, habe gedacht, da machen wir es halt, wenn wir es jetzt unbedingt brauchen, aber einen Sinn sehe ich ja eigentlich nicht drin. Ja, der war aber dann eher dürftig, um es mal so zu formulieren. Und dann war es erstmal, das war eine Klatsche. Dann dachte ich, oh je, ist das ganze Konzept für den Arsch? Also ist das einfach ein Schwachsinn, das ganze Nie-Zeugs? Und da kommt schon nicht diese großen Fragen. Das war dann erstmal so ein Schockmoment, keine gute Nacht gehabt. Und dann am nächsten Tag halt nochmal mit allen dran, so, okay, was schreiben die denn? Das wäre ein Wahnsinnsglück, dass unsere Kunden in der Zeit, das waren ja noch nicht so viele, aber doch schon signifikant, also zumindest statistisch signifikant, die schreiben viel. Also sie geben dir nicht nur eine Zahl oder diese Bewertung, sondern schreiben rein, was ist es denn? Und dann wurden wir wieder ein bisschen motivierter, weil doch rauskam, okay, das Konzept kommt an, es fehlt nur noch wahnsinnig viel. Und dann haben wir angefangen zu drehen und dann sind wir da mit einem echt miesen NPS, ich glaube, ich kann es hier sagen, von 17 gestartet, nur mal so am Rand. Und heute ist das Produkt eigentlich deutlich komplexer, sind weit über 50 in unserem NPS in dieser Reise. Und Aber das war ein Schlag ins Gesicht. Also nachdem man dann denkt, Mensch, agiler geht schon gar nicht mehr, Kunde im Mittelpunkt, komplette Kundenzentriertheit, Dialoge, Gespräche, alles wird gecheckt und gemacht und getan. Aber auch gelernt, vielleicht ist es, und nicht um sich schön zu reden, am Anfang von so einem Stage, von so einem Produkt noch gar nicht möglich, den perfekten, also muss man auch nur mal gucken, das sind auch so Überlegungen danach gewesen, wie bewerten wir das überhaupt, was können wir jetzt daraus lernen, was ist denn dann guter NPS oder vielleicht auch nicht, und das war auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganz spannende Zeit und diese Angst, die du ansprichst, die ging dann erst los eigentlich so richtig, man merkt dann, wenn du länger deliverst, wird es auch teurer. Es ging dann ja auch in sowas wie von einem Team, das geht ja noch, auch so vom Budget und alles drum und dran. Aber du gehst dann durch in den Markt, also nimmst du Marketinggeld in die Hand, ist auch dann immer gleich eine andere Dimension. Dann sind wir ganz lang in einem mit 15 Leuten in einem Team gelaufen, muss ich heute noch schmunzeln, wo wir gemerkt haben, das quietscht und krächzt und passt überhaupt nicht. Und eigentlich das Coolste im Scrum ist ja immer so die Review, dann die Retro sich an Teams zu zeigen, hey, was haben wir Geiles gerockt? Und es wurde irgendwie so ein ganz ödes Ding, das hat so was Reportartiges bekommen. Und das haben wir echt fast zu lange ausgehalten. Ich sagte, stopp, halt, wir müssen jetzt in den ersten Team-Split. Heute ist es für uns sowas von Standard. Damals war das Monster-Ding, dass wir jetzt in zwei Teams uns gesplittet haben, ne? Kommunikationsoberheit und so weiter und so fort. Und haben da auch ein bisschen gebraucht, da uns dann wieder zurechtzufinden. Heute nur, by the way, sind wir über 13 Teams und scalen auf 130 Leute. Also, aber da sieht man, welche Evolutionsstufen das dann eigentlich hat. Das war echt ein Ding für uns damals. Und da ging natürlich auch der Druck dann weiter, weil einfach die Zahlen nicht gleich so gekommen sind. Ne? Wir sind jetzt eher so in sowas Exponentielles reingeraten, was nicht jeder Businessmensch mag. So der im Buzzwording ist es ja der Hockeystick. Da fühlt sich natürlich wohl, wenn es nach oben geht, aber der Weg dorthin, den hast du halt erstmal vor dir. Und dann brauchst du den Glauben, den Rückhalt deiner Geschäftsführung zu der Zeit, die sagt, ja, aber das ist das Richtige, was wir tun, da glauben wir dran und wir zeigen es auch. Aber das war schon auch nicht immer einfach, genau sich drin zu behaupten. Ich glaube, da sind dann schon Parallelen, wie wenn man sich draußen bewegt. Also wenn ich da an mein eigenes Startup zurückdenke, klar ist immer ein Unterschied, ob man intern ist, im Sinne von man doch noch so eine Mantel drumherum hat, wie komplett nach außen. Aber so vom Gefühl hat sich das nicht so wahnsinnig anders angefühlt, hat sich es eigentlich nicht. Also man muss halt, ne, der Markt wird es entscheiden, ob man halt gewinnt oder nicht.
Mhm. Letztendlich hast du ja gesagt, die Geschäftsführung hat ihr vertraut, also wenn wir jetzt mal so, das eine ist ja agil, was wir heute betrachten, das andere Leadership. Was hat denn dir geholfen damals? Und dann im zweiten Schritt können wir nochmal gucken, wie gibst du das jetzt weiter an dein sehr großes Team jetzt mittlerweile? Du hast das quasi von der Pike auf mit aufgebaut und kennst auch die Prozesse. Aber was hat dir damals geholfen, was dir die GF damals entgegengebracht hat?
Also das Erste waren tatsächlich diese Phasen, die ich vorher meinte, mit dem Scout-Proof, das hat schon am Anfang geholfen, dass die, kam ja aus einer Zeit so, jetzt schnell, zeig mal das Produkt, wie weit sind wir denn? Nee, wir machen jetzt gerade ein halbes Jahr, sind wir rein an diesem Scouting-Thema dran. Und das aber im Vorfeld klar zu machen, es gibt diese Phase, die hat dessen das Budget und dann ist die abgeschlossen. Man kann natürlich auch 13 Jahre scouten, da helfen diese Timeboxen, die wir alle kennen, gut genug aus der agilen Welt, die helfen natürlich auch dort. Und das genauso war es in dieser Proof-Phase, wo wir gesagt haben, jetzt gehen wir erstmal dran und gucken, ist das überhaupt, ja, greift das als Business? Ist das ein skalierendes Geschäftsmodell? Das ist ja das, was wir letztendlich suchen und so weiter. Und das war wieder eine Zeitepoche. Und bei den Deliver-Geschichten war das der Vorteil, dass wir sagen können, wir sind im Driver-Seat. Es kann jederzeit, können wir eingreifen, auch von der Geschäftsführung her, Dinge beschleunigen, Budget, People-Aufbau oder auch verlangsamen. Und das kennen wir alle jetzt heute, das haben wir damals halt nicht so genannt. Heute würden wir das jetzt nennen, wie wir das alle vom Jeff Bezos gelernt haben. Es ist keine einzige One-Door-Decision dabei. Und es gibt ja dieses Konzept dieser One- und Two-Door-Decisions und es ist ja eine Illusion. Und die großen Companies, glaube ich, tun sich deswegen schwer, weil sie diese One-Fits-All-Entscheidung suchen. Die haben wir einfach gar nicht gesucht. Wir haben uns immer wirklich auch dort bei den Zahlen iterativ angenähert. Wir haben auch gesagt, wir können nicht sagen, was im Jahr ist. Ne? Systeme wirken ja und Strukturen wirken und ich glaube fest, dass Strukturen Kultur schaffen. Und wenn ich Strukturen habe, die halt auf Jahresziele sagen, so, lieber Martin, sag mir, was du im Jahr erreicht hast, dann, ich sag's mal böse, zwinge ich dich in meiner Welt zum Lügen. Weil das kannst du dort nicht. Und auf diese Reise sich einzulassen, das haben die gemacht, das war, glaube ich, ein Ding, dass wir gesagt haben, und auch, was ist denn unser True North erstmal? Das ist eigentlich bis heute noch sehr stark, ist echt Kunden. Natürlich gehen dann irgendwann auch Revenues mit, aber es ist der Fokus, ist noch wirklich Kunden, Kunden, Kunden. Das ist der Value pur. Und wir konnten zwar noch auf kleiner Basis und ist auch nicht auf der, wo die wahrscheinlich alle immer gleich so erwartet haben, das kennt man, aber wir konnten im Trend zeigen, wir steigen. Es war halt noch nicht diese Uplift total, aber dieses Steigen und immer wieder das dann transparent zu machen. Das hat aus meiner Sicht massiv geholfen. Und auch immer wieder, wir können jederzeit eingreifen. Es ist nicht dieses, man lässt die jetzt los und dann ist das Geld weg oder so. Ist ja kein Invest, ne? Wenn ich jetzt nach außen als VC auftritt und gebe halt Geld rein, dann ist das erstmal sozusagen platziert. Das ist ja dann wiederum mit allen Vorteilen dort. Die haben wir jetzt dann nicht, weil wir könnten natürlich jederzeit, können wir steuern. Und das hat definitiv massiv geholfen.
Kann man das mit einer nötigen Ruhe, einer Ausdauer und dem Vertrauen umschreiben, was dir entgegengebracht wurde und eurem Vorhaben?
Ich denke schon. Also vor allen Dingen wurde es uns, wurde ja nicht nur mir, das wäre dann nicht so schlau von der Geschäftsführung, wenn sie nur einer Person vertraut. Und vor allen Dingen, Vertrauen ist das eine, ist es ja auch immer noch ein Zutrauen, ne? Und das definitiv, das ist also letztendlich ein Konzept, wo ich bis heute für stehe. Ich nenne das Absprache und Aussprache. Das leben wir, das ist unser Core-Konzept in LexOffice oder unser Core-Prinzip. Das klingt jetzt sehr trivial, das weiß ich, aber wie so oft, Modelle vereinfachen halt die Welt. Sind meistens verdammt schwer zu leben. Dasselbe kann ich beschreiben, um hinzuführen. Ne, das agile Manifest irgendwie, das sind so vier Sätzchen, die versteht ein Einzeller. Aber das ist ungefähr so, wie wenn ich sage, und das nur als Beispiel aus meinem eigenen Leben dann, ich kann jetzt mit 10.000 Freunden und Bücher lesen, wie das ist mit Kindern. Und wenn ich selber eins habe und jeder, der das eins hat, wird jetzt schmunzeln und sagen, stimmt, das ist halt fucking nochmal völlig anders. Und ähnlich ist es doch mit diesen agilen Geschichten. Ne? Das ist einfach zu verstehen, aber bis es wirklich angekommen ist, bis es begriffen hat, ich lese dieses jetzt halt sowas von anders wie 2010, das sind Lichtjahre dazwischen, was das eigentlich heißt, was es an Strukturen und so weiter bedeutet. Und eine wirklich Quintessenz ist dieses Absprache-Aussprache-Modell. Absprachen heißt für mich Ziele, Task festlegen, die führen zu einer Verantwortung und diese Verantwortung führt wieder zu einer Aussprache und die Aussprache wie ein Kreislauf eben, die braucht Vertrauen. Erstmal alles No-Brainer. Mach mal ein Beispiel aus der Welt, den der eine oder andere wahrscheinlich auch kennt. Das ist so das Projekt Aristoteles von Google. Der eine oder andere wird es kennen. Das ist von 2012. Da haben sie 180 Teams untersucht. Natürlich in der Engineering-Welt und Google, USA-Kontext, muss man schon sehen. Und na gut, was macht denn da eigentlich diese High-Performance-Teams aus? Und das haben die so quasi wissenschaftlich auseinandergenommen. Und die kamen dann das Ergebnis, und der Begriff geistert ja auch überall rum, es ist psychologische Sicherheit, Psychological Safety, an Nummer eins. Wenn das nicht gegeben ist, alles andere egal. Ne? In Deutschland gehen ja schnell, wir müssen erstmal die Rollen klären. Und was ja ganz in ist, gerade der Purpose, der Impact, Meaning, das ist echt ganz weit hinten erst. Es ist erst dieses psychologische Sicherheit, als zweites kommt Dependability, also sich aufeinander verlassen, Verlässlichkeit. Ich map's jetzt gerade mal kurz auf dieses Absprache-Aussprache-Modell. Ich mache eine Absprache, da kommt diese Verlässlichkeit rein, weil ich als Teammitglied nehme zum Beispiel einen Task in meinem Scrum-Setting und jetzt verlassen sich die Leute drauf, dass ich das dann auch tue und ich nehme auch die Verantwortung dafür. Dann kommt es zu einer Aussprache, wenn man so sagen möchte, und das in der Scrum-Welt, das hilft das Scrum enorm, denn diese Zweiteilung, Review, das ist Ergebnisbewertung, 0-1, vielleicht nach irgendeiner Definition of Done oder whatever. Und das andere Thema ist viel wichtiger, ist nämlich die Retrospektive, wo man sehen wird, ist dieses Vertrauen da, dass Dinge angesprochen werden. Denn was Google mit psychologischer Sicherheit meint, ist ja, ich kann Fehler sagen, ohne gepunished zu werden. Das wird in der Command- und Kontrollstruktur einfach nie funktionieren. Und da kommen die ja alle her, das dürfen die vergessen, ob das jetzt Schule oder sonst was, andere Organisationen ist. Und daran erkennt man schnell, ist die psychologische Sicherheit oder eben dieses Vertrauen da. Und im Scrum-Hülle, und das ist ganz wichtig bei der Absprache, Aussprache, wie wir das leben, ist es immer in einer Timebox von 2 Wochen. Und das ist fair. Ich kann von Menschen erwarten, die sich als Team gefunden haben, ne, wir alle kennen die Teamuhr, Forming, Norming, Storming, Performing, das braucht es natürlich. Aber wenn man da mal so irgendwie angekommen ist, dann ist es schon fair zu sagen, ich habe mein Planning, treffe meine Absprachen, habe meine 2 Wochen, komme zu einer Aussprache, einmal Review, einmal Retro. Und du wirst sofort sehen, jeder Scrum Master dieser Erde kann sehr leicht sehen, ist das ein Team, wo alles gesagt wird oder nicht. Und da ist auch das Thema Führung für mich ganz, ganz, ganz stark. Genau dort findet es für mich so enorm statt, weil Führung ist für mich keine organisatorische Dimension, wie man es oft bespricht, in Leadership oder Führungskraft, diese ganzen und so weiter, sondern ist für mich eine persönliche Fähigkeit. Weil nur wenn alle das mitspielen, ne, eine Retro kann ich so und so spielen, ne, dass einer, also keiner spricht halt den weißen Elefanten ein oder jeder tut so, komm, ist doch alles gut, so gerade bei uns so im Badischen, nach dem Motto, die Männlichen, ich sag, nenn's immer das Männlichen der Harmonie drüber geschmissen, dann wird schon alles gut. Das ist natürlich genau das Gegenteil von Führung und ist genau das Gegenteil von ich sag mal, Menschlichkeit, weil wenn ich immer wieder das Männliche in der Harmonie drüber schmeißt, dann habe ich da ganz sicher kein Vertrauen, weil es traut sich's ja nicht, das auszusprechen. Und was wir alle kennen dann, was passiert, man frisst sich hinein, bis einer platzt. Oder das Schlimmste aller Ergebnisse ist dann die Ignoranz, dass man Leute plötzlich anfängt zu ignorieren, was dann natürlich so rein menschlich ganz schwierig wird. Und dieses Thema, dieses Business-Vertrauen, was es da eben braucht, das, ich glaube, das ist das ganz Elementarste, weil in der Angstzone wird keine Kreativität entstehen können. Das ist für mich auch bombproof, ehrlich gesagt. Und deswegen, man sieht es sehr schnell, ist es eben da oder nicht. Viele kommen zu mir und dann sagen, man, Mensch, man braucht mal mehr Mut und so weiter. Das ist immer mein Lieblingsbeispiel, dann bin ich immer ganz traurig. Nein, aber sage, naja, gut, wenn ich Mut brauche, heißt, ihr habt kein Vertrauen, weil wenn ich vertraue, ich brauche keinen Mut, Dinge anzusprechen, die ich verbessern möchte. Wenn ich das Vertrauen habe und merke, hey, ich werde angenommen. Und wenn sich jeder in dem Team danach hält, dann ist es ein Selbstläufer. Dann fängt diese Verbesserung des Lernens wirklich statt. Und damit ist jeder einzelne Führung, weil wenn nicht jeder mitspielt, dann wird es nichts. Und da sieht man auch, wie schwach das Konzept ist an einer Stelle. Es hängt völlig von der Haltung der Menschen ab. Und ich habe für mich es sein lassen, auch in den Führungsaspekten, das über Regeln oder sonst was festzulegen, ich akzeptiere einfach, dass ich diese Abhängigkeit habe. Ne, viele versuchen dann in noch mehr Kontrolle oder was weiß ich, und da bauen wir noch die Ebene ein und dieses Gremium und der muss das absegnen und. Das ist ja alles, kommt ja alles aus diesem Nichtvertrauen und die Menschen können es nicht. Ich sage, nee, ich akzeptiere lieber, dass ich an der Haltung der Menschen abhängig bin, weil ich bin's eh. Und nehme das in mein Setting mit rein. Ganz frech und sagt, ja, die muss halt stimmen. Aber das sieht man ja relativ schnell in der Zusammenarbeit, ob man das möchte oder nicht. Und Menschen gehen dann auch mal von uns weg, weil sie das vielleicht anders mögen, weil sie vielleicht das, was du am Anfang angesprochen hast, diese Freiheit und Selbstverantwortung, die ja einhergeht damit, eher als Last empfinden. Aber da gibt's ja genügend andere Bereiche, wo man vielleicht anders arbeiten kann. Deswegen ist man ja nicht schlecht oder so irgendwas. Und was auch oft ein Thema ist, gerade in diesen Führungsgeschichten, was ja viele Führungskräfte, glaube ich, nicht tun sollten. Ich glaube, das passiert hoffentlich auch nicht mehr so viel, ist, dass man denkt, man kann an der Haltung dran rumpopeln. Man kann eine Struktur bereitstellen, die führt, die ruft nach einer gewissen Haltung und damit Kultur, aber man kann nicht an Menschen rumpopeln. Also es geht nicht, also kann man natürlich schon, ist halt Schwachsinn. Der Mensch kann nur sich selbst ändern. Ne? Also es ist ganz wichtig in diesem Führungskontext, da ist wirklich mein Core Belief, meine Erfahrung, meine eigene auch, und damit auch selbst an der Haltung arbeiten. Also ich kann an Strukturarbeit und über Führung habe ich natürlich dann die Möglichkeit, an die Haltung zu kommen, aber die muss jemand selbst wollen. Wenn du nicht sagst, okay, ich finde es gut, dann möchte ich an mir arbeiten. Und wir wissen alle, Veränderung ist ja auch ein cooles Wort, mag man natürlich, weil dann ist man cooler, wir sind auch alle kreativ und so. Veränderung ist scheiß nochmal unglaublich anstrengend. Weil sie beginnt eben bei einem selber. Also die meisten, die ich kennenlerne, die Veränderung Spaß haben, sind die, die verändern, aber sich selbst nicht. Also das sind dann irgendwelche Chefs halt, die Kästchen hin und her schieben und bleiben aber dort sitzen, wo sie sitzen. Das mag dann Spaß machen, aber das ist natürlich, hat natürlich nichts mit Veränderung zu tun. Also ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und damit auch die Schwachstelle. Also man ist halt abhängig von der Haltung, sonst wird dieses Konzept der Ab- und Aussprache nicht funktionieren. Und das zweite große, wenn ihr das noch hören wollt, große,
ja, gerne.
Das waren auch wirklich nur die zwei, die wir leben, also Absprache, Aussprache, unterstützt durch Scrum. Ich hoffe, ich konnte so einigermaßen verbal rüberbringen. Und das andere große ist das PDCA und MOPO, schreckliche Akronyme. PDCA kennt der eine oder andere sicherlich, der Deming-Kreis, ist auch schon ganz schön alt. Wir haben uns bewusst nicht Build, Measure, Learn, Inspect, Adapt und was es da alles gibt, weil gesagt, das wissen wir doch alle schon so lange. Ne? Die Erkenntnisse sind ja da, dass man in Kreisläufen immer wieder arbeitet. Das ist ja überhaupt nichts Neues. Ich meine, das ist aus den 50ern der Kreis. Ne? Was uns aber gefehlt hat, deswegen haben wir da leider ein bisschen eine Eigenentwicklung dann gebraucht, ist dieses MOPO. Das ist nicht die Morgenpost, das steht für Motivation, Objective, Procedure, Outcome. Weil was wir gelernt haben, ist gerade in Teams, die heterogen sind, wenn diese Motivation, so angelehnt, aber das ist eher Zufall gewesen danach, da würde ich jetzt lügen, wenn ich irgendwas ganz Schlaues herstelle, wer den Talk da von Simon Sinek kennt, ne, das Why, What, How, es steckt da so ein bisschen mit drin, diese Motivation, wenn die nicht gleich ist in einem Team, ne, dann wird das nichts, dann ist auch egal, welches Ziel und welches Outcome folgt. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man dieselbe Motivation verfolgt. Und als Beispiel, da ist jetzt einer drin, der ist vielleicht mehr von der Entwicklung, der sagt, Mensch, ich möchte, dass die Datenbank besser scaled. Dann ist einer vom Marketing drin, der sagt, das muss halt auf der Landingpage richtig schön rocken und die KWAs müssen laufen. Und der Support sagt vielleicht, um Gottes Willen, was kommt da auf mich zu? Oder jeder hat so ein bisschen eine andere Geschichte am Laufen. Wenn das nicht formuliert ist und sich auf was committed ist, wie das Thema auch Verantwortung, dann wird es gar nichts. Und es klingt sehr einfach, mal zu sagen, ich kann nur empfehlen, macht's mal mit ein, zwei Leuten, reicht schon, dann wird man sehen, das ist richtig zäh, bis man sich dann, aber das ist es wert, die Zeit investieren wir immer. Also dieses M, Motivation, dann die Ziele, was will ich erreichen? Das Procedure liegt mehr dran, auf einem High-Level zu sagen, an was muss ich denn so denken, ne? Dass eben nicht jede Fachexpertise nur auf sich guckt, sondern das gesamte Set end-to-end betrachtet. Und die Outcomes, die korrespondieren dann immer zu diesen Objectives. Und Outcomes heißt für uns immer messbar beim Kunden. Also wir sind jetzt nicht wissenschaftlich unterwegs, aber unterscheiden wirklich zwischen Output und Outcome. Also Output ist, ja, die Datenbank ist migriert. Ein Outcome jetzt in dem banalen Kontext wäre vielleicht, das Ding ist 30% schneller, dann wäre das wirklich was beim Kunden ankommt.
Also da nochmal so ein bisschen praktisches Beispiel. Also wir kennen uns auch, Christian, weil ich auch für Haufe gearbeitet habe und da fand ich das total stark. Wir hatten auch ein Projekt gestartet, ganz neu, quasi auf der grünen Wiese. Und da kam auch vom Vorstand, Leute, reportet mir bitte keinen Output. Das macht jedes Projekt, Ampel, Grün, Rot, was weiß ich, das ist mir egal. Sagt mir, was ihr liefert. Das will ich wissen. Alles andere kriegt ihr hin. Sagt mir einfach, was geliefert wird. Und das fand ich total stark. Also es hat so dieses normale, wie ich es kannte, in den Unternehmen, gebt mir mal ein Projektbericht über den Haufen geworfen. Und da muss man sogar manchmal nachdenken. So, was haben wir denn in so einer Iteration, was haben wir denn geschafft? Und wir haben es auch wirklich gemacht. Wenn wir nichts geschafft haben, dann war es auch leer. Ja, haben gesagt, wir haben, klar, wir haben Basis geliefert, aber Outcome für Kunden haben wir diesmal nichts. Was auch, naja, sollte man vielleicht nicht zu oft machen, weil dann geht es vielleicht am Bedarf vorbei. Aber ich fand das total stark, so von einer Geschäftsführung zu bekommen.
Und es muss auch nicht nach einer Iteration, also nach einem Scrum-Cycle sein. Das kann ja, wichtig ist, dass man sich als Team festgelegt hat, was weiß ich, in 2 Monaten ist das Outcome, die Kunden geben uns in der Sternebewertung fürs neue Feature-Set, was weiß ich, 3,4 Sterne. Das müssen ja nicht immer die 5 sein, ganz wichtig. Das ist nicht mehr diese Ex, das liegt ja immer in dem Kontext, den man gerade bedient. Aber dass man das auch diese Disziplin wieder hat, in den Deming-Rise dann zu sagen, okay, plan do, jetzt kommt das Check, habe ich ja selber festgelegt und dann kommt ja noch ein agiler Faktor im Act. Was ist denn jetzt? Dann sind es von mir 2 Sterne als Beispiel jetzt nur genommen. Und man sagt, hey, gut genug. Es ist gut genug, weil wir haben ja ein Expected Outcome. Wir wissen ja gar nicht, was perfekt ist. Wir haben vom Kunden jetzt gelernt, das ist reicht. Dann hört man auf und macht was anderes wieder weiter. Oder merkt, nee, oh je, da sind wir eher bei, deutlich müssen wir da höher werden, eher Richtung 4. Und jetzt kommt wieder diese harte Disziplin, neues Mopo wieder in den Kreislauf rein. Das ist schon auch natürlich ein bisschen strapazieren, kann man sagen. Aber wir haben, wie du auch sagst, und das ist, denke jetzt nicht Phishing for Compliance, es hilft total. Es ist auch ganz wichtig, das ist halt Prosa. Es ist kein Slide-Deck mit Bildchen und es ist ein Riesenunterschied, um was hinschreibt. Das glaube ich, weiß jeder, weil überlegter, durchdachter und natürlich auch dokumentiert. Bei Slides, wo ich noch mit Bildern arbeite, erzähle ich es einmal so, ne? Dann lass mich nicht so festlegen. Das ist aber wichtig. Es geht ja nicht um eine Kontrolle von Ihrem Geschäftsführer oder sonst was, sondern es geht ja fürs Team, ist es ja gedacht, zu sehen, wie werde ich denn besser? Und ich meine, gerade in der agilen Welt sagt man immer so, if you can measure it, don't build it und was es da alles für Sprüche gibt. Es ist ja so wichtig, wenn ich nicht sagen kann, was habe ich denn da erreicht in der Messbarkeit, dann kann ich ja gar nicht lernen und besser werden. Deswegen ist es auch so elementar. Das heißt, Mopo, PDCA gehört bei uns zusammen. Also das erlebe ich dann oft, dann sagt jemand, oh, zeig das mal, das klingt ja cool mit dem Mopo. Und dann machen die plötzlich so Mopos. Ich denke, ja, denn das ist ja nicht der Gag, der Gag ist natürlich schon auch in dem Kreislauf zu arbeiten oder halt vice versa. Ne? Also diese 2 Konzepte, die gehören wirklich eng zusammen. Ganz, ganz wichtig an der Stelle und sind schon auch manchmal zäh. Aber ich finde immer, das hilft, das ist auch so, wir mussten mal, und ich sage bewusst mussten, das hat uns damals die Holding hat gesagt, Mensch, schreibt mir mal einen fiktiven Manager-Magazin-Bericht 2025, das war 2017. Warum hat's die Haufe Group geschafft? Also da war Kontext natürlich Lexware, LexOffice. Und das war so in Zukunft sich überlegt, also wirklich in dem Schreibstil und so weiter, in dem Style auch und so. Das ist so ein bisschen, heute würde ich sagen, wie die Pressreleases, die Amazon gern macht. Das habe ich zweimal Amazon zitiert, das ist jetzt Zufall, das ist nicht, dass wir alles da machen. sonst wären wir auch noch erfolgreicher. Nein, Spaß. das ist auch sehr gut, weil wieder Prosa, man muss sich echt auseinandersetzen. Was war da so ein Key-Learning? So Ideen neu kommen meistens schon nicht immer aus einer Gruppe heraus. Aber wenn man sich hinsetzt und mit auseinandersetzt, da kommen neue Ideen dann rein, die dann von Teams bearbeitet werden und das zum Leben erweckt. Ich sag mal, Unternehmen sagen immer so, Ideen fehlen nie. Das habe ich noch nie erlebt. Es fehlen die, die wirklich was auf die Straße bringen können dann, weil eine Idee ist nur ein Startpunkt. Aber damals ist zum Beispiel Ideen entstanden, die wir heute immer noch als Vision haben, das war das Thema Beziehungsmacher und Berater. Da wollen wir LexOffice hinbringen. Da steht nichts mehr von Buchhaltung, weil wir die ja automatisieren. Und folglich gucken wir jetzt, wie bringen wir den Menschen, also Multi-Sided Model zusammen, nämlich den KKU, diesen Kleinst- und Kleinunternehmer, mit dem Steuerberater, mit der Bank, mit Lieferant, mit seinen Mitarbeitern, wenn er denn welche hat, mit Partnern, API und Co. kommen dann ins Spiel, mit seinen Lieferanten. Und wie sieht vielleicht auch noch sein Privatleben aus? Und wenn ich diese Daten habe, und die einzelnen Beziehungen bespielen, wird es A, schwerer uns zu kopieren und B, komme ich auf diese Daten natürlich so langsam in so Beratungsgeschichten rein. Und das ist so eine, das treibt uns auch als Team, dort in diese Richtung weiter zu gehen. Das sind aber Dinge, die werden wir jetzt in Zukunft zeigen. Vielleicht haben wir da wieder mal einen Podcast, wo ich sagen kann, warum verlieben sich alle 10 Sekunden ein Kunde in LexOffice und warum sind wir eigentlich der Berater geworden? Das ist dann vielleicht so ein Next Chapter, mal gucken.
Welche Herausforderungen habt ihr denn jetzt? Du hast irgendwie gesagt, ihr seid so bei 130 Leuten angekommen. Mhm. Der Dunbar ruft, ja, ab 100 Menschen wird es schwer, kennt man nicht mehr jeden.
Ja, ja.
Welche Herausforderungen siehst du für dich? Auch für dich als Geschäftsführer
ja,
an der Stelle.
Es ist wieder gemeinsam mit dem Team die nächste Struktur sozusagen zu schaffen. Aber es klingt jetzt gigantischer, als es letztendlich ist. Es ist in der Tat so, wie du sagst, diese Zahl 100, ich glaube, egal wie die organisiert wird, die ist mal so. Und ich nehme immer gerne das Beispiel, was ich mich früher immer gefragt habe, wenn so große Schlachten waren, ne, so Römer-Dinger da irgendwie tausende von Menschen aufeinander draufgeschlagen. Wieso hat da nicht jeder gegenseitig da einfach nur umgebracht? Aber die wussten halt relativ schnell, wie viel kann sich so ein Mensch merken. Da kommen ja diese Zahlen auch her, ne? So 120 ist eine Kohorte groß. In Militär ist immer, nicht missverstehen, ist super gut zum Lernen. Die haben die größte Erfahrung, was Teams angeht, High-Performance-Teams, wie viel geht und so weiter. Kann man super gucken, kann ich nur empfehlen. Man muss ja das nicht wirklich gleich in den Krieg ziehen, aber einfach in diesen Erfahrungen, die gemacht haben. Und wir laufen da auch rein, das kann ich ganz klar sagen. Wir haben auch gemerkt, oh, jetzt wird es langsam, jetzt kriegt es eine Größe, wo es so nicht mehr klappt. Es gab verschiedene Sichtbarkeiten. Ein Beispiel, wir haben eine, die feiern wir sehr ab. Wir haben alle 2 Wochen die Review, die heißt bei uns FAIR, also eine Messe, wo jedes einzelne Team quasi einen Raum hat, wenn es gerade nicht Corona ist, wo die anderen durchlaufen in verschiedenen Runden und da wird gezeigt, was gemacht ist. Dort passiert dann Feedback, Interaktion und so weiter. Eine saugeile Zeremonie für uns. Ne? Jetzt sind wir aber irgendwie 13 Teams geworden, da wird es dann so, dann bricht es langsam so. Ne? Da merkt man, ja, okay, jetzt kommen halt doch leider die Grenzen rein, also muss man es neu durchdenken. Und dann sind wir jetzt gerade am Arbeiten dran, also es ist jetzt wirklich ein bisschen aus dem, kann ich nicht sagen, ob es genau so sein wird, weil auch das sehen wir wieder als Experiment am Ende des Tages. Wo wir sagen, warum nehmen wir nicht die Konzepte, die wir doch schon haben? Wir haben doch gelernt, 5 ± 2, das ist unser Learning. Also es ist auch nicht 7 ± 2, für uns ist 5 ± 2, wahrscheinlich sind wir zu blöd, aber mehr Kommunikationssinn kriegt man in einem Team nicht mehr gut gehandelt. Thema Absprache, Aussprache funktioniert nicht mehr. Naja, wenn ich ein Team habe, wo 5 ± 2 groß ist, dann könnte man auch sagen, wenn ich 13 Teams habe, ist das ja auch schon, da passt ja irgendwas so, wo ist der Fehler? So dass man auch sagen kann, wir denken jetzt wir nennen das jetzt gerade noch, und das ist noch nicht mal jetzt besprochen, das ist eher im Vordenken, eine Federation, wo man sagt, und auch dort können maximal 5 ± 2 Teams sein. Also wir müssen jetzt genau in dieses Scaling reingehen. Die nächste Dimension, die wir gelernt haben, ist, wir brauchen so, die nennen wir Enable Teams, nämlich Teams, die jetzt dafür da sind, die ein bisschen zentralere Dinge tun. DevOps ist ein Beispiel, und aber auch aus den einzelnen, sagen wir mal, Kernsegmenten neue POs jetzt kommen, also Product Owners oder auch Scrum Master oder auch Developers. Wir müssen mehr darauf achten, wie wir in das Thema Onboarding und ich sag mal begleiten und schulen reinkommen. Ne, das ist einfach, wie bei uns ein PO ist, das ist, merken wir oft, das ist in manchen anderen Welten ein bisschen anders halt einfach. Ich sage jetzt nicht besser, schlecht, aber wir haben da schon gewisse Vorstellungen, die müssen wir aber auch dann bei einem schnellen Scale natürlich auch anders vermitteln können. Das ist so eine andere Dimension, die jetzt gerade reinkommt. Und dann werden wir auch so eine Art, ein paar Formate, die wir heute schon haben, einfach nochmal umdefinieren. Als Beispiel, ne, COPs kennt jeder, Community Practice, die ja im Wesentlichen bei Austausche steht. Da werden wir, die werden wir ein bisschen aufladen. Es werden auch COPs haben, die sich immer Mandatierungen holen können, wo sie auch Themen entscheiden. Also nicht nur Austausch, sondern auch entscheiden. Und es wird eine Art Format geben, wo aus den einzelnen, sagen wir mal, Federations, Enable Teams ein Konstrukt entsteht, die dann genau dort entsprechend sich in absprechen, was ist denn das, was wir da entscheiden. Und das sind Dinge, die wir jetzt gerade neu ausprobieren. Das mag jetzt analog klingen oder der eine oder andere fühlt sich vielleicht an ein großes Papier aus dem Jahr 2013. Ich glaube, es war von Spotify. Das ging ja mit den Tribals und so weiter. Das ging ja extrem gerade in der agilen Welt dann rum und so. Ich glaube, man muss auch so sein eigenes Ding da lernen. Es ist nicht einfach ein Scaled Agile Framework, das traue ich jetzt drüber, sondern genau, weil auch da wieder, es liegt stark an handelnden Personen. Wer kann denn da was? Wer will auch was? Und auch das wird für uns eine ganz große Challenge, glaube ich, dass wir da, wo ich am Anfang des Gesprächs gesagt habe, ne, Blue-Red Ocean, dass nicht ein Teil denkt, jetzt stehe ich da fürs Alte und die machen das Neue, sondern genau diese Ausgewogenheit, also weiterhin raus aus diesem Silo-Denken zu bleiben. Eigentlich liebe ich ja Silos, weil es gibt nichts Besseres als autonome Teams, aber nicht, wenn das zum Kunden rausgeht. Der Kunde muss durchgehende End-zu-End-Prozesse spüren. Und es sieht man immer Produkten, die schlecht organisiert sind, und nicht, dass wir es gut machen, das meine ich, aber dann wird man das sehen, weil dann gibt es diese Brüche. Und das ist das, wo No-Go ist. Ne? Es darf nicht zum Kunden sein. In den Teams selber möglichst viel Autonomie, ganz klar. Also ähnlich wie man das von Konzepten aus der Technologie kennt, dort nennt man das ja Microservice, Makroservice, also wo man eben guckt, was gibt es da für In- und Outs, und dann ab dann ist das Ding wieder autark. Das ist natürlich das Ziel, aber das ist natürlich wieder so ein Zielbild. Auch dort wird sich in Experimenten und dann werde ich in einem halben Jahr deutlich mehr sagen können, ob das so genau Bestandteil hatte oder nicht. Das muss man dann sehen, wenn wir damit gestartet sind, oder ob wir jetzt genauso starten, kann ich jetzt auch ehrlicherweise nicht sagen. Das wird genau ein gemeinsamer Akt, und da vielleicht noch abschließend, das ist eben nicht so ein Geschäftsführer-Ding, sondern die Leute hole ich damit rein. Ja, warum? Erstens bin ich natürlich stinkfaul, und das Zweite ist, wenn die Leute drin sind, nehmen sie die Verantwortung. Sonst sagen die ja zu Recht, ja Christian, das war ja dein Vorschlag, dann gehe ich mit dem Mist nach Hause, habe ich natürlich keinen Bock drauf. Es ist nicht nur spaßig gemeint, sondern es ist echt ganz wichtig, glaube ich. Es ist wie Teamrekruten, ich stelle keinen mehr ein. Es ist, das Team stellt ein, das hat einen Bedarf, muss auch selber formulieren, warum der da ist. Und das sind alles so Themen, was so in den normalen Organisationen sind. Also wir haben auch keinerlei Ebene dazwischen. Also wir haben 130 Leute, die 1:1 an mich berichten. Natürlich nicht, in der Realität geht ja gar nicht. Aber das sind so Dinge, das mache ich mit Struktur, die dann auch eine Kultur schafft. Das ist, und jeder muss sich darauf einlassen und hat halt mehr Selbstverantwortung, dann in Realität zu leben.
Das ist die perfekte Überleitung zu der Frage, die ich auch im Kopf hatte. Wenn also du das so berichtest, dann fragt sich jetzt vielleicht der ein oder andere, wie habt ihr dann disziplinarische Führung organisiert? Also ich sag mal ganz platt, wer bearbeitet den Urlaubsantrag bei euch?
Das ist systembezogen, klicke ich mal noch okay, aber es liegt an dem System, nicht an einer Organisation. Auch das ist was, das werde ich oft gefragt, aber weil es ein schönes Beispiel ist, weil es wirklich so real ist einfach. Oft hört man, ja Gott, da muss man ja gucken, dass dann auch jemand da ist, stellvertretend. Ja, entweder ich vertraue den Teams und die nehmen Verantwortung oder halt nicht. Und ich hatte in all den Jahren, das sind jetzt ja nicht jetzt irgendwie ein paar, das sind jetzt ja natürlich weniger, aber ich sage jetzt mal ab mindestens 5 Jahren weit über 50 Leute dann schon, und da nicht einen einzigen Fall, wo irgendjemand zu mir kommt, ist, ich habe da keine Vertretung, sonst was, die kümmern sich ja darum. Das heißt, ich klicke nur noch auf okay, das ist systembedingt, oder wenn es Vertreter, da guckt keiner mehr. Das macht das Team mit sich und guckt. Ist ja auch richtig so, weil was sollte ich denn tun, wenn jetzt 2 vor mir stehen und sagen, jetzt wollen wir beide Weihnachten weg, dann sage ich ja, zieh mal ein Hölzchen, was soll ich denn entscheiden? Gar keine Chance. Und formal ist es rein einfach nur noch ein Geklicke. Das macht das Team selber. Genauso ist sowas wie, ob die jetzt in Homeoffice arbeiten, nicht. Und ich meine jetzt bewusst nicht Corona, sondern das ist eine Entscheidung im Team. Ist mir eigentlich ehrlicherweise fast egal. Wenn die ihre Leistung bringen, verabreden die sich, wie sie die besten Art und Weise Zusammenarbeit haben. Da haben wir keine Regel für alle Teams gleich. Manche Teams sind bei uns eher so früh aufstehen, die sind relativ früh am Start, manche später. Das formiert sich irgendwie dann zusammen und das ist auch gut so. Und auch jedes Team ist in sich wieder anders, was ja auch logisch ist. Das gilt ja auch zu akzeptieren. Jedes Team hat eine andere Storypoint-Zahl zum Beispiel. Das haben wir auch alle, denke ich, jetzt in dem Kontext, wo wir hier zusammenkommen, wissen auch, dass man das nicht vergleichen kann, einfach eins und zwei und oder sowas. Und das funktioniert sehr gut. Ein großes Thema sicherlich noch ist das ganze Thema Payment. Da höre ich dann weiter euren Podcast, ob ihr da mal was Gutes habt, unter dem nicht nur den Buzzword New Pay, sondern wo echt mal Lösungen kommen, weil das ist echt nicht einfach.
Da gibt es ein Buch aus eurem Hause.
Ich weiß, aber es ist Ideen alles, die müssen ja auch passen, je nach Organisationsform, aber das ist tatsächlich, würde ich jetzt sagen, das ist noch eins, wo wir noch dran sind. Alles andere, Urlaub, Einstellungsprozesse,
Budget
haben wir in Balance orientiert, also diese Federations, also das wird abgegeben an die entsprechenden, die sind bei uns so Chief POs, die das Budget haben, damit sich da nicht jeder drum kümmern kann, ist aber für alle transparent. Bei uns kann jeder gucken, was gerade die Budgetsituation ist. Also das ist nicht nur die interne Sache ist transparent, das habe ich vorhin noch vergessen, auch dieses Kundenthema, sagt der Kunde muss transparent sein, heißt natürlich, dass immer sichtbar sein muss, was ist jetzt gerade der NPS, was kommt an Rückmeldung rein, was sind gerade die Feature-Bewertungen. Du wirst bei uns in den Stockwerken, ne, die jetzt natürlich bedingt der entsprechenden Zeit nicht so besucht sind, viele Monitore sehen, wo diese Dashboards durchlaufen, einerseits technisch, aber auch kundenseitig, wo immer transparent ist, was Sache ist. Also die Dinge sind immer zugänglich. Wir stellen einmal im Monat, den nennen wir einen Investor Relation Report sozusagen, weil es da immer noch so sehen, weil sind ja investiert. Auch der ist immer transparent für alle. Also gibt es keinen. Und wir haben auch alle dieselben Ziele. Ganz wichtiger Punkt, ich hasse monetäre, individuelle Ziele. Die haben wir in der Gruppe auch abgeschafft, finde ich super. Super Sache. Ich habe dieselben wie sonst jeder auch. Also das kann ich nur empfehlen. Können wir vielleicht eine extra Session, also aber da haben wir, finde ich, einen großen Schritt als Gruppe auch gemacht.
Sehr schön. Also ihr habt keine individuellen Zielvereinbarungen mehr. Da weiß man ja nun auch wirklich, die tun alles Mögliche, nur nicht motivieren und zu guten Ergebnissen führen.
Bei den 50er Jahren weiß man das. Und noch witziger ist, ich würde mal gerne, muss mir mal einer erklären, wie er monetäre individuelle Ziele umsetzt in einer agilen Organisation. Also treffen die sich dann alle zwei Wochen nach der Retro und machen dann wieder die Ziele neu? Oder das ist spannend.
Ja, und oftmals ist es ja dann heute so, ja, wir haben die noch, wir handeln da was aus, ja, aber ist ja eh Quatsch und irgendwann werden wir es mal lassen. Also das ist total spannend, dass ganz oft die Einsicht ja da ist, dass es nicht wirkt, aber dass es halt einfach noch gemacht wird, weil muss.
Ist ja auch echt eins der wenigen Themen, die in diesen, sagen wir mal, ja etwas nicht so knallhart KPI-messbaren Geschichten, wie du gerade gesagt hast, belegt sind, dass dieses Karottenprinzip nicht funktioniert. Also diese Taylor-Systeme, wir wissen das schon ganz, ganz lange, ne? Aber es fällt uns irgendwie schwer. Vielleicht haben wir komische Menschenbilder da loszulassen und dran zu glauben oder weiß es nicht. Aber es ist schon selbe Bild wie ihr.
Ja, und das führt uns ja auch nochmal zurück zu dem, was du gesagt hast. Also wenn du das so erzählst, hat man ja intuitiv immer so diese Frage, ja, aber wer kontrolliert das denn dann? Weiß nicht, ob du das hier so frei beantworten kannst, aber was machst du denn, wenn Vertrauen missbraucht wird?
Ich sag mal so, da hilft jetzt schon diese Struktur. Das ist sehr schwer, weil nehmen wir mal jetzt nur das Beispiel von Dailies. Ne? Du stehst im Normalfall, jetzt halt remote, aber du musst ja vor dem Team gerade stehen und wieder den Zettel, der hat sich wieder nicht bewegt. Das musste erstmal mental stehen. Es ist einfacher, den Chef zu sagen, ja, passt schon alles. Dem lüge ich im Zweifel mal an. Aber deiner Peer Group direktes zu machen und die spült es irgendwann hoch. Also es ist sehr schwer, in diesen Welten sich zu verstecken. Also ich sag's mal so, Konzernsystemspielertypen haben's, die überleben das nicht lang. Okay. Da braucht es nichts groß an Kontrolle. Das ist eine sehr, sehr starke osmotische Wirkung, würde ich fast sagen, die da passiert. Es ist eher das Problem, wenn Leute, da kommt wieder das Männliche in der Harmonie, das da nicht ansprechen. Weil derjenige oder diejenige, die sich da nicht wohlfühlt, die ist vielleicht echt unglücklich in diesem ganzen Konstrukt. Und da wird es dann eher schwierig zu sagen, wie spricht man das denn an? das sollten dann eigentlich Scrum Master mit on board sein, die genau merken, halt mal, hier fängt auch was an, schon schief zu laufen. Das ist dann das Thema. Aber ich muss sagen, das hat uns wirklich nie bedingt. Ist es ja eher so, dass wir ein Unternehmen, wir haben ja auch Vertrauensarbeitszeit, das ist in LexOffice, dass oft, als ich das von früher kenne, dass so, ja gut, da arbeiten die eh noch alle viel länger, dass eher so geguckt wird. Das haben wir nicht. Ein Scrum ist ja auch ein Format, das genau die Arbeitszeit einplant, die zur Verfügung steht. Das heißt, es sind eher die Menschen selber, ich sage immer das Wort Selbstachtung dazu, ihr müsst auf euch selbst achten, es tut ja keiner. Also wenn einer jetzt immer Überstunden macht, ich werde da nicht drauf, wie soll ich es denn tun? Und das ist eher die Gefahr, die ich sehe, dass da jemand so viel macht und uns keiner mitkriegt. Sowas kann passieren. Deswegen sprechen wir das ultimativ immer wieder an, ne? Das genau auch, das ist ein Teil der Selbstverantwortung, auch auf sich selbst Acht zu geben und zu schauen, dass man eben in diesem Rahmen ist. Aber klar, ich hatte es ja vorher gesagt, Schwachpunkt wird immer die Haltung sein, wenn einer nicht anders spielen will und es per se macht. Aber ich glaube, dieses Vertrauensmissbrauch, dass sich nicht an die Regeln zu lang halten, das wird ganz schwer. Also dafür ist das Zeugs zu transparent, es kommt ja alles hoch, gerade durch solche Formate, Strukturelemente und so weiter. Da ist mir echt nichts bekannt. Andere Themen haben natürlich auch, aber das jetzt eigentlich nicht.
Sehr schön. Also übrigens diese Idee, da geht mir das Herz auf zu sagen, versuch gar nicht erst die Menschen zu verändern, sondern veränder Strukturen und dann können die Menschen sich da drin entfalten oder sie merken eben, es passt nicht. Und das finde ich nur konsequent, dann zu sagen, da verwenden wir gar keine Energie mehr drauf. Ich habe noch eine Frage. Jetzt hast du ja berichtet und ich kann das total gut nachvollziehen. Ihr habt es praktisch neu aufgebaut. Hast du eine Idee oder auch Erfahrungswerte, könnte man das Gleiche machen mit einer Organisation, die jetzt schon besteht, vielleicht traditionell hierarchisch organisiert ist und sagt, wir wollen auch so arbeiten?
Die Erfahrung habe ich ja ehrlicherweise nicht so gemacht. Ich beobachte da viel und tausche mich natürlich mit vielen auch anderen Firmen aus und das ist eine Frage, die tatsächlich nicht so selten kommt. Da bin ich jetzt vielleicht auch ein bisschen geprimed, also ich glaube nicht, dass man eine gesamte, ich meine immer diese Worte Transformation, diese großen Dinge und so. Und ich habe noch keine Organisation gesehen, die transformiert ist. Das ist, wenn man so das Moore-Modell nimmt, ne, das kann schon sein, dass wenn du der Disruptor bist, dann musst du vielleicht alles auf die Karte setzen, so wie eine Microsoft das gemacht hat. Dann transformiert was, oder das ist der harte Überlebensdruck, der vielleicht da noch reinkommt, selbst als Riese. Ich würde tatsächlich, auch wenn ich weiß, es spaltet auf eine gewisse Art und Weise, immer raten, nehmt Leute raus, euer System ist ja gut für das, was es heute tut. Es kann fast gar nicht auf das Neue passen, vice versa. Also ich weiß selber als Beispiel, wenn man an den Moore-Modell guckt, ne, da gibt es diese vier Zonen, die Inkubationszone, das Neue finden, die Transformationszone, dann die Performance-Zone und die Productivity-Zone. Die Productivity-Zone ist so das ganze groß, bei größeren Unternehmen, da ist dann SAP, HR, alles das, was man braucht, um eine geile Performance-Zone zu haben, ne, die spielen ganz, ganz eng zusammen, alias H1. Super. Wenn jetzt jemand im günstigsten Fall, das ist das, was wir versuchen, ist, aus der Inkubationszone durch was zu finden, was die nächste Transformation ist, wie jetzt ein LexOffice in unserem Jargon. Wenn jetzt ein LexOffice sagen würde, ich kann mich wunderbar aus der Productivity-Zone dienen, würde ich sagen, oh, sofort stoppen, weil jetzt riecht alles danach, dass wir nichts Neues machen. Das ist fast unmöglich, weil diese Systeme spielen sich ja immer. Ne? Das, und ich glaube, das ist eigentlich super wichtig, auch da zu akzeptieren. Und ich glaube nicht, dass man eben eine ganze große Organisation auf einen Schlag, ich würde da immer was rausnehmen, die vielleicht am günstigsten Fall, uns hat es damals was gebracht, ein relativ breites Mandat zu geben oder im Design-Thinking-Kontext, wenn wir es Design-Challenge nennen, das klingt dann nochmal cooler. Und dann finden die das selber, aber die müssen es an den Start bringen. Also nicht aufhören, im Sinne, jetzt haben wir super geiles Need-Finding gemacht und so und Isius Lego-Play gespielt und hast nicht gesehen und fertig. Nee, das Ding muss dann jetzt, das ist super, eine Idee gefunden, Need gefunden, perfekt. Jetzt ins Business Modeling und dann ins Delivern. Und dann spielt es ja nochmal hin und her ohne Ende. Das ist ja nicht diese Uridee, die dann einfach fulfilled wird. Aber ich würde es wahrscheinlich tatsächlich, habe ich da auch eine schlauere Antwort, das zu trennen. Aber vielleicht dann gucken, wenn es dann eine Holding CEO oder sonst was gibt, der echt das ausspielt und sagt, hey, das eine braucht das andere. Dass immer wieder klar ist, da gibt es keine Gewichtung. Das wird wahrscheinlich trotzdem so angenommen, aber das kann man, glaube ich, schon immer wieder, indem man auch beides gleichberechtigt darstellt. Also Beispiel auf einer Weihnachtsfeier nicht nur abgeht, was das neue Coole macht, sondern hey, dieses Bestandsgeschäft ermöglicht uns überhaupt, dass wir hier in das gerade investieren können. Wahnsinnsleistung hier, tolle, es ist unterschiedlich und lasst die Leute wandern. Also, aber natürlich nicht einfach, ich will da mal hin, sondern es ist bei uns auch nicht so. Du musst bei uns durch einen harten Teamrekrutierungsprozess, der ist bestimmt viel härter als mit mir im Bewerbungsgespräch, du musst vom Team bestehen und die wissen, was sie brauchen und suchen. Und das ist bei uns ein offenes Teil. Also man kann eben wechseln innerhalb dieser Zonen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Da liegt es an jedem selber. Also wenn dann einer kommt und sagt, ja, ich muss ja wieder ein Kohlekraftwerk, kann man sagen, ganz ehrlich, wenn da drüben das Paradies ist, wieso bewirbst du da nicht dich dorthin?
Die Hörerinnen und Hörer haben das jetzt nicht gesehen, aber du hast gerade so mit beiden Händen dargestellt, dieses sowohl als auch. Und das hatte ich die ganze Zeit schon im Kopf. Ein oder andere, die etwas oldschooler, so wie ich, unterwegs sind, die kennen vielleicht noch dieses Konzept der ambidextren Führung, also der beidhändigen Führung. Und das ist mir jetzt immer wieder bei deinen Schilderungen eingefallen, also zu sagen, man braucht im Unternehmen beides. Man braucht Optimierung im Bestand, mit dem Geld verdient wird. Wer aber immer nur optimiert, verliert den Anschluss. Und man braucht auf der anderen Seite sozusagen radikale Innovationen, die auch mal was einreißen, hast du selber auch gesagt, sogar zerstören. Aber wer immer nur einreißt und zerstört, kommt halt nie ins Geld verdienen. Und wenn man sozusagen das lernt zu kombinieren, eben diese Beidhändigkeit, Innovation und Optimierung, dann ist man, glaube ich, offensichtlich gut unterwegs. Ja.
Und es ist ein Kreislauf. Und ich sag's mal so, wenn LexOffice nicht irgendwann ein H1-Geschäft ist, habe ich es verkackt. Also das ist ja nicht schlecht. Wir suchen ja genau das neue H1 zu werden.
Ja. Und mir fällt noch was ein, lieber Florian, was du mal gesagt hast, das passt auch ganz gut auf das Bild. Zukunft braucht Herkunft. Ne? Also das ist nämlich auch gerade bei dem Beispiel, finde ich das total wichtig. Wir haben den einen Bereich, der bringt das Geld und das ermöglicht uns die Zukunft. Und wenn wir alle dran mitarbeiten, gibt es auch eine Durchlässigkeit. Du kannst immer auch an der Zukunft teilhaben. Und irgendwann wird Innovation auch zum Bestandsprodukt und dann gibt's was Neues und dann bist du dabei. Also genau diese Waage, das gefällt mir total gut als Bild.
Das Zitat mag ich auch gern, Zukunft vorher. Ich finde es sogar noch breiter. Das heißt auch, ne, oft kommt dieses Nokia-Beispiel von Gummistiefel zum Handy. Ich würde sagen, bleibt mal bei eurer DNA und guckt mal, was da nicht schon Neues passiert. Weil das Zeugs wird ja, sonst gibt's ja kein Disruption-Zeugs und so weiter. Das ist ja das, was jetzt da ist, wird ja neu bespielt. Eine WhatsApp ist jetzt nicht ein Daniel-Düsentrieb-Innovation. Sondern was Bestehendes, anders und clever gelöst, ein Dropbox, wie sie alle heißen, alles, was wir da so kennen, ne? Das ist immer, ich glaube, es gibt, sag mal, Innovation has no insurance, das ist wichtig, das gibt's nicht. Aber wir machen keine Invention. Nochmal ein guter Punkt mit diesen Zukunftsdingern. Oftmals kommt auch, ja, wo ist denn dieses Flackernaugen, boah, jetzt die bauen Beamen oder was weiß ich. Nein, das ist nicht das, was uns treibt. Also da kann man immer das wunderbare Beispiel von MP3 nehmen, weil es jeder kennt, ne? Der Karl-Heinz Brandenburg, 1980 angefangen mit Team. 1988 war dieser Algorithmus entwickelt. 92 dann so im Einsatz, 95 das erste Hardware und Apple hat die Innovation gemacht. Weil die haben Business Model draus gestrickt. Die haben gesagt, okay, was braucht denn der Kunde? Der muss sich mal ein Album kaufen, löse ich auf, Einzelsong. Dann ist immer eine kleine Fiesheit drinnen. Das ist, ich nehme mal ganz kurz WOM und Co. raus. Die älteren Zuhörer werden das noch kennen, weil die gesagt haben, das kaufst du schön bei mir im Store. Also ich nehme den ganzen Handel aus dem Spiel. Und das ganze Modell als Ganzes, dieses ganze Business Model, das ist dann eine wirkliche, in meinem Begriff, Innovation, weil das natürlich, das wird zur Geldmaschine. Und am Ende des Tages wollen wir Geld verdienen, das muss man ganz offen sagen. Das ist ja, wir sind ja ein Unternehmen, wir sind ja keine Forschungseinheit oder Universität oder dergleichen. Ist vielleicht auch nochmal ein ganz, ganz, ganz guter Aspekt in dem ganzen Spiel. Also.
Wunderbar. Ich sage an der Stelle gerne mal, meine Aufgabe als Scrum Master ist, ein bisschen auf die Zeit zu achten auch. Wir sind echt gut unterwegs und würde mal gerne Richtung Schluss kommen. Also für mich war ganz viel drin, weil es unsere Unterschrift unter dem Podcast ist, dass wir über Praxis reden. Und das war extrem viel Praxis, gepaart mit Führung. Und das hat mir super gut gefallen. Ich habe da ganz viel mitgenommen. Vielen Dank, sag ich schon mal von meiner Seite aus. Florian, hast du noch Fragen?
Nein, also ich könnte in 1000 Details nochmal reingehen und überlege fast, ob wir dann nochmal irgendwann den Christian für Detailfolgen einladen. Ich fand auch viele so kleine Details mit dieser Messe alle 2 Wochen mit den Teams oder den Mopo und PDCA sozusagen Verknüpfungen und so, wo ich nochmal einsteigen könnte. Das würde jetzt aber den Rahmen sprengen. Das machen wir vielleicht wann anders. Also mir geht's genauso, super viele Impulse und die Idee, wie Führung gelebt wird mit diesen 2 großen Prinzipien. Also ganz klasse, Christian. Vielen Dank.
Ja, da bedanke ich mich natürlich auch recht herzlich und hat auch super Spaß gemacht mit euch. Mir war es auf jeden Fall eine Freude, dass ich da mal ein bisschen drüber erzählen durfte, auch bei euch. Und jederzeit gerne und natürlich auch bei Fragen oder mal Vertiefungen stehe ich gerne zur Verfügung. Und ich hoffe, es kommt auch authentisch rüber. Es ist wirklich das, was wir leben. Also es ist kein Management-Blabla.
Das hat man gemerkt. Lieber Christian, vielen Dank für alles und bis bald vielleicht mal irgendwann wieder.
Sehr gerne. Tschüss.
Tschüss. Mach's gut. Tschüss.